Gießen im August 1999. Während in der Stadt das Stadtfest läuft, beginnt für einen 26-jährigen US-Soldaten eigentlich ein gemeinsamer Abend mit Freunden und Bekannten. Doch der Abend endet in einer beispiellos schweren Gewalttat mit mehreren Opfern und vielen offenen Fragen. Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen und verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld
und das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Sophie Launroth
und Rechtsanwalt Christian Klages.
Ja, Sophie, vielen Dank. Da bin ich ja gespannt auf unsere Folge heute und auf den Fall. Ja, wie geht's dir denn eigentlich?
Also mir geht's ganz gut. Ich bin gut in die Woche gestartet, hatte ein schönes Wochenende mit meiner Mutter, die war zu Besuch und hat mir mit den Kindern geholfen. Ja, und jetzt bin ich wieder voller Energy und freue mich auf unsere Folge. Das wird nämlich ein ganz spannender Fall heute. Wie geht es dir denn? Was hast du Schönes gemacht am Wochenende?
Ja, ich hatte einen kleinen Schreckmoment am Wochenende.
Oh Gott.
Ich kam nämlich in den Garten und habe mich gewundert, warum da so viele Vögel irgendwie so laut rumgezwitschert haben. Und dann sah ich, dass so mein Hund Rudi vor auf dem Boden krabbelnden, wie sagt man, Föten, also irgendwelche Babyvögel, die da auf dem Boden krabbelten. Und der Rudi saß davor und wusste gar nicht, was er machen sollte.
Oh Gott.
Und ich war auch völlig geschockt, entsetzt und dachte, oh, die armen kleinen Vögelchen. Und habe dann gesehen, dass das Nest irgendwo aus dem Baum runtergefallen ist und die armen Vögelchen waren da auf dem Boden. Und dann habe ich ganz viel für mein Karma-Konto getan und habe überlegt, was kann ich hier jetzt machen? Und dann habe ich mich irgendwie erinnert, ja, man darf ja, glaube ich, dann so Wildtiere nicht anfassen, ne, damit die irgendwie nicht anders riechen und
ihren
Eltern nicht mehr angenommen werden oder so. Und dann habe ich die so ganz vorsichtig auf so eine Kehrschaufel getan und habe die wieder ins Nest reingesetzt und habe das Nest dann in den Baum wieder irgendwie so reingesetzt, wo ich dachte, da könnte es irgendwie passen oder so, da ist es noch versteckt genug. Es waren Rotkehlchen übrigens, weil Mama und Papa Rotkehlchen flogen da ganz aufgeregt rum und haben sich dann aber tatsächlich, ich konnte es kaum glauben, wieder um die Babys gekümmert und ich glaube, es scheint zu klappen. Also,
okay, alles wieder gut.
Gut. Ja.
Oh, ja, zum genau. Glück. Ja, also tatsächlich gab es bei meinen Eltern, da war ich letztens zu Besuch vor ein paar Wochen und da sind Blaumeisen die ganze Zeit vor zwei Fenstern. Die versuchen immer in das Fenster reinzufliegen. Also irgendwas ist mit den Vögeln in letzter Zeit los. Ich weiß nicht, ob das ein Omen ist. Das ist ganz merkwürdig. Aber schön, dass du dich da gekümmert hast. Ich glaube, ich hätte es auch versucht, die da irgendwie noch zu retten und das Nest und das Heim wiederherzustellen.
Ja, so war es. Auf jeden Fall ist das Karma-Konto jetzt wieder voll. Glaubst du an sowas? Glaubst du an Karma?
Definitiv. Also nicht nur im persönlichen Leben. Ich glaube eigentlich schon an Karma. Ich bin ja auch eigentlich ein sehr spiritueller Mensch. Ich lasse das nur in meiner Arbeit nicht immer so raushängen, weil ne, viele sind nicht spirituell. Und ich glaube, das kann auch jeder für sich persönlich entscheiden. Aber ich glaube definitiv, um deine Frage zu beantworten, an Karma. Und wenn sich jemand schlecht gegenüber anderen verhält, dann glaube ich wirklich, das kommt zurück im Leben.
Ich bin nicht so spirituell, finde es aber völlig okay, wenn jemand spirituell ist. Ich glaube allerdings auch daran, dass es nicht schlecht ist, wenn man nett zu den Mitmenschen ist. Ob das dann jetzt irgendwie, wie ich eben gesagt habe, ob es da irgendein Karma-Konto gibt oder so, weiß ich nicht. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, nett mit den Mitmenschen umzugehen. Und irgendwie kommt es dann doch dann sonst wieder zurück.
Ich glaube, das auch bei anderen Sachen, also vor allem auch Gedanken. Man sollte täglich auf seine Gedanken achten, nicht nur, wie man über sich selbst spricht oder mit sich selbst, sondern generell auch, was man für Zukunftsgedanken in die Welt schickt, weil ich glaube auch an das Gesetz der Anziehung. Und wenn man positive Sachen denkt, dann zieht man auch positive Sachen an. Klar kann man auch immer irgendwas Doofes passieren im Leben. Das Leben ist unkontrollierbar und kann auch was unerwartet passieren. Aber ich glaube, die Gedanken, die haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser individuelles Leben. Aber gut, jetzt schweifen wir langsam vom Thema ab.
Ja, noch ein Satz dazu. Ich glaube da auch ganz, ganz klar dran. Ne? Wenn man positiv gestimmt ist, dann passieren auch positive Dinge.
Definitiv.
So, tatsächlich jetzt genug abgeschweift. Wir wollen ja eigentlich über unseren Fall sprechen.
Genau.
Erzähl doch mal, Sophie.
Es geht um eine Nacht in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre in Gießen. Eine Studenten-WG, ein gemeinsamer Abend, Alkohol war im Spiel, Freunde untereinander. Und plötzlich eskaliert die Situation so massiv, dass am Ende ein Mensch stirbt und mehrere schwer verletzt werden.
Bevor wir starten, in dieser Folge sprechen wir über Gewalt, Verletzungen und Tod. Wenn dich das belastet, hör bitte nur weiter, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wenn dich die Inhalte dieser Folge belasten, findest du in den Shownotes Telefonnummern für Unterstützung.
Es ist die Nacht vom 20. auf den 21. August 1999 in Gießen. Während in der Stadt das Stadtfest läuft, beginnt für den 26-jährigen US-Soldaten Ryan Z. ein eigentlich gewöhnlicher Abend. Nach einer langen Arbeitswoche möchte er zusammen mit seinen Kameraden Joe ausgehen, etwas trinken und einfach den Abend genießen. Die beiden starten in einem Wirtshaus in der Waldtorstraße, trinken ein paar Bier in der Innenstadt und ziehen weiter in die Diskothek Scarabee im Riegelpfad. Dort treffen sie auf ein deutsches Studententrio, eine 24-jährige Medizinstudentin, zu der Ryan Z. seit über einem Jahr ein intimes, freundschaftliches Verhältnis pflegt, ihren 22-jährigen Mitbewohner und einen 24-jährigen Studenten aus dem Münsterland, der zu Besuch ist. Von dort aus geht die Gruppe gemeinsam weiter, erst in eine weitere Gaststätte, später in die Wohnung der 24-jährigen Studentin und ihres Mitbewohners, die direkt gegenüber der Tierklinik lag. Dort wird zunächst weitergefeiert und die Stimmung ist ausgelassen. Dann wird ein Taxi bestellt, das die beiden alkoholisierten Soldaten zurück in die Kaserne bringen soll. Doch nur Joe fährt mit. Ryan Z. verpasst die Fahrt. Und genau an diesem Punkt nimmt die Nacht eine dramatische Wendung. Ryan Z. kehrt in die Wohnung zurück. Er zieht plötzlich unerwartet ein Messer und sticht brutal auf die drei Studenten ein. Dem 24-Jährigen aus dem Münsterland schneidet Ryan die Halsschlagader durch, mit so viel Wucht, dass er dem Mann beinahe den Kopf abtrennt. Zusätzlich sticht Ryan Z. ihm ins Herz. Dem 22-jährigen Mitbewohner der Frau rammt der Soldat das Messer tief in den Hals. Und, wie durch ein Wunder, überlebt der junge Mann diese Verletzung. Auch auf seine damalige Freundin sticht der Soldat ein. Sie flieht zunächst schwer verletzt in ein Zimmer und schließt sich darin ein. Doch der ca. 1,90 Meter große, muskulöse Ryan Z. benötigt nur einen Tritt, um dieses Hindernis zu beseitigen. Die Studentin muss nun ein Martyrium durchleben. Ryan Z. fesselt seine Freundin, vergewaltigt sie, sticht mehrfach auf sie ein, in den gesamten Körper, in den Unterleib. Dann wirft er Decken und Kissen über seine Opfer, die er für tot hält, und zündet die Decken an. Die Studentin harrt schwer verletzt unter der schwelenden Decke aus, bis sie sicher ist, dass der Peiniger die Wohnung verlassen hat. Dann wählt sie mit letzter Kraft den Notruf. Sie überlebt. Als Feuerwehr und Rettungskräfte eintreffen, finden sie eine Szenerie vor, die das Ausmaß der Tat deutlich macht. Für den 24-jährigen Studenten kommt jede Hilfe zu spät. Die beiden anderen Opfer werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen schnell an. Aufgrund der Verbindung zwischen dem Soldaten und den Beteiligten richtet sich der Verdacht rasch gegen Ryan Z. Noch wenige Stunden später wird er in seiner Kaserne festgenommen. Im späteren Prozess bleibt die zentrale Frage offen: das Motiv. Auch vor Gericht und mit Unterstützung von Gutachtern kann nicht eindeutig geklärt werden, was genau diese Tat ausgelöst hat. Der Täter wird wegen Mordes, versuchten Totschlags, Vergewaltigung, sexueller Misshandlung und schwerer Brandstiftung verurteilt. Ryan Z. wird von seinem Umfeld als eher ruhig und zuverlässig beschrieben. Ein Bild, das nicht zu dem passt, was in dieser Nacht geschehen ist. Und genau das macht diesen Fall so schwer greifbar. Eine Nacht, die mit einem Stadtfest beginnt und in einer brutalen Gewalttat endet, deren Gründe bis heute nicht vollständig geklärt werden konnten. Darüber und über viele weitere Fragen möchten wir heute sprechen.
Okay, Sophie, ich muss ehrlich sagen, das ist heftig, ne? Also da reagiert man auch wenn man abgebrüht ist, schon erstmal ziemlich emotional. Ne? Das ist sowas von brutal. Ich habe mir gedacht, wie kann man denn jemanden mit einem Messer so schwer die Halsschlagader durchtrennen, dass fast der Kopf abfällt. Ja, da muss man ja so viel Kraft ausüben. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ja, da muss ja sehr viel, nicht nur Kraft, sondern auch Wut dahinter stecken. Und hier haben wir wieder so einen Fall, wo das so plötzlich passiert und man einfach jetzt beim Hören oder Lesen überhaupt nicht verstehen kann, wo kommt das denn her? Wie kam es denn überhaupt dazu? Was ist davor passiert? Und man versucht automatisch, das verstehen zu wollen, obwohl man auch gleichzeitig merkt, dass das irgendwie kaum greifbar ist.
Ja, man braucht so ein Warum, ne? Warum ist das passiert? Ne? Man möchte sofort erfragen oder wissen, ne, was oder warum ist das passiert? Und hier hat es scheinbar überhaupt, also nicht nur keine Anzeichen gegeben, sondern es gab auch echt kein Motiv. Man weiß nicht, warum er das gemacht hat.
Ja, ich habe ja vorhin auch, als ich den Fall vorgestellt habe, gesagt, dass das Motiv bis heute nicht geklärt werden konnte. Und das hinterlässt so ein ungutes Gefühl, weil man einfach nicht versteht, warum.
Ja, es ist unbefriedigend, ne? Man möchte es einfach wissen. Warum? Aber ich glaube, man muss sich einfach damit anfreunden, dass es darauf nicht immer eine Antwort gibt. Sophie, bevor ich es vergesse, ne, auch dieser Fall wurde uns übrigens geschickt von einem Zuhörer, der damals selbst in Gießen zu dieser Zeit Student war und mir geschrieben hat, dass er völlig schockiert war. Also ganz, ganz Gießen war geschockt und in der Studentenschaft alle waren sprachlos, ne, ob dieses wahnsinnig brutalen Delikts. Und er hat mir geschrieben, mach doch da mal eine Folge drüber.
Danke auf jeden Fall an den Zuhörer, der jetzt wahrscheinlich gerade auch zuhört, dass du diesen Fall geschickt hast. Und was mich vor allem beschäftigt, ist auch dieser Bruch zwischen, ne, wir haben den Alltag, wir haben vielleicht Feiern, Freundschaften, auch Liebe ist dabei. Und dann eben diese brutale Gewalt. Also, dass aus einer normalen Situation heraus so etwas Extremes entstehen kann. Und gleichzeitig stellt man sich dann die Frage, wie bewertet man das denn juristisch sauber, ohne dass man sich jetzt von diesem Schock und diesem Unverständnis leiten lässt?
Ja, genau. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Wir sprechen später darüber, wie das Gericht hier geurteilt hat, warum es so geurteilt hat. Aber Sophie, wir wollen ja hier auch über die Psyche sprechen. Ne? Nimm uns doch mit mal in die Psyche des Täters. Was ist da passiert?
Also es gibt ja den Mythos von so einer plötzlichen Eskalation. Darüber haben wir gerade gesprochen. Es eskaliert plötzlich, aber meistens ist das plötzlich eher so eine Wahrnehmung und gar nicht die Realität. Was wir sehen, ist ja ein kurzer Moment der Gewalt, ja? Also vielleicht auch hat es auch einen scheinbar banalen Auslöser gegeben, wie jetzt zum Beispiel das Taxi, was Ryan verpasst hat. Was wir ja nicht sehen, ist, dass es vielleicht eine mögliche Vorgeschichte gab aus Emotionen oder Konflikten, die es vielleicht vorher gab, inneren Spannungen oder vielleicht auch Kränkungen zwischen seiner Freundin oder ne, mit seinem Kumpel. Vielleicht waren auch Frustrationen dabei oder irgendwelche ungelösten Dynamiken. Und auf uns, für Außenstehende, wirkt die Tat dann plötzlich, weil eben der sichtbare Teil, also hier ist es ja die brutalen Morde, die Vergewaltigung der Freundin, extrem kurz ist und nicht, weil sie jetzt aus dem Nichts entsteht. Und das ist praktisch wie dieser letzte Tropfen, den jetzt jeder vielleicht auch aus dem Alltag kennt. Ne? In Stressmomenten, da wird schnell mal alles zu viel. Und oft ist der Auslöser, der kann ja auch ganz banal sein. Zum Beispiel, ne, man streitet sich oder irgendwer gibt einen Kommentar ab und man nimmt das dann persönlich und dann flippt man total aus. Aber psychologisch gilt, der Auslöser ist selten die Ursache, sondern der Moment, in dem eben innere Spannungen kippen, in dem alles zu viel wird. Und das nennt man dann auch affektive Eskalation.
Affektive Eskalation, okay, das habe ich noch nicht gehört. Erklär doch mal, was passiert denn da im Kopf?
Extreme Gewalt, die wirkt ja für die meisten wie etwas Fremdes. Aber wenn man jetzt genauer hinschaut, dann entsteht sie eben oft nicht aus etwas völlig anderem, was wir nicht kennen, sondern aus Emotionen, die wir eigentlich alle kennen, ja. Also nur in einer Intensität und Dynamik, in der sie einfach nicht mehr reguliert werden kann. Und man spricht hier von affektiver Gewalt, ähnlich wie wir auch im letzten Fall hatten. Da kannst du gerne auch nochmal reinhören in die Folge, falls du die noch nicht gehört hast. Und wie in der Folge hatte ich damals auch schon erklärt, das bedeutet ja nicht, dass man jetzt unkontrollierbar ist oder sich selbst nicht kontrollieren kann, aber diese Kontrollfähigkeit ist stark eingeschränkt und man ist stark eingeschränkt steuerbar. Das Denken wird dann sozusagen eingeengt, ja, also man kann das so erklären mit so einem typischen Tunnelblick und dann kann man auch die möglichen Konsequenzen nicht so richtig sehen und nicht so richtig erfassen. Und auch die Impulskontrolle, die sinkt massiv.
Kann man denn dann davon sprechen, dass der Täter hier psychisch krank war? Oder ja, war das wirklich nur diese affektive Eskalation? In Anführungszeichen nur natürlich.
Die Frage stellen sich viele. Die hat auch für die meisten eine entlastende Funktion, weil, ne, wenn die Antwort ja ist, ja, der war psychisch krank, dann bedeutet das ja auch für viele, das hat mit einem normalen Menschen nichts zu tun. Und das schafft dann gleichzeitig auch Distanz zu diesem Menschen und vielleicht auch ein Gefühl von Sicherheit. Weil der war ja nicht normal. Okay, da brauche ich ja keine Angst haben im Alltag, weil da sind die meisten normal, so nach dem Motto. Aber die Realität ist wie immer komplexer und auch unbequemer. Viele Täter, die sind nicht im klinischen Sinne psychisch krank. Häufiger sind da andere Dinge im Spiel, wie zum Beispiel bestimmte Persönlichkeitsakzentuierungen oder eine hohe Impulsivität, geringe Emotionsregulationsfähigkeit oder auch eine hohe Kränkbarkeit. Und das sind keine klaren Krankheiten an sich, sondern eher extreme Ausprägungen von menschlichen Eigenschaften. Und hier in diesem Fall wissen wir sehr wenig, also eigentlich kaum etwas über die psychische Verfassung des Täters.
Ja, tatsächlich wissen wir nicht so viel über das Motiv. Aber unabhängig davon, lass uns doch noch einen anderen Aspekt mal aufgreifen, der mir hier so direkt ins Auge springt. Die kannten sich doch. Vielleicht war es also gar nicht mal wirklich plötzlich oder ausschließlich eine Frage von Krankheit oder affektiver Eskalation oder so. Vielleicht entsteht so eine Gewalt ja auch genau da, ja, wo eben so emotionale Dynamiken dann total eskalieren. Also in einem Bereich, der uns ja dann doch näher ist, als wir vielleicht glauben wollen.
Genau, in so einem Fall, da sprechen wir von Beziehungstaten. Das bezeichnet in der Psychologie eine Gewalttat, meist sogar eine Tötung, innerhalb einer engen persönlichen Beziehung. Und das kann jetzt eine Partnerschaft sein oder auch innerhalb der Familie oder einer engen Freundschaft.
Ja, und das Unheimlichste an diesen Beziehungstaten ist ja nicht immer zwingend nur die Brutalität, sondern tatsächlich die Nähe zum Alltag. Also, dass sowas nicht von außen kommt, sondern aus der Beziehung selbst entsteht. Und die Beziehung soll ja eigentlich Sicherheit geben, ne?
Genau das ist ja auch das Trügerische. Menschen, die fürchten, Fremde stärker, aber statistisch gefährlicher sind Konflikte im eigenen Umfeld. Und da gibt es auch eine Studie zu. Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erlebt fast jede sechste Person körperliche Gewalt in der Partnerschaft. Eben ein Hinweis darauf, dass Partnerschaftsgewalt Millionen Menschen betrifft.
Jeder sechste Mensch, ne, das ist schon wirklich viel. Hm. Aber wieso haben wir dann immer lieber diesen fremden Psychopathen im Kopf als die Täter in der Familie oder im engen Umfeld?
Ja, das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, beziehungsweise das erfüllt für uns eine wichtige Funktion. Dieser fremde Psychopath, wie du gesagt hast, der erlaubt uns nämlich, Gewalt aus unserem eigenen Leben auszulagern. Weil wenn wir glauben, dass gefährliche Täter fremd sind, für uns fremde Menschen, dann empfinden wir die auch als anders, ne? Nicht zu uns gehörig, und dann entsteht so eine beruhigende Illusion. Mit mir hat das nichts zu tun, mir kann das nicht passieren. Also es ist so rein psychologisch eine Form von Sicherheit, die wir uns da schaffen.
Dazu passt ja auch, was hier ein Nachbar gesagt hat, ne? Also ein 56 Jahre alter Gießener Nachbar hat dazu der Presse gegenüber gesagt: Wir haben damals in dem gleichen Haus gewohnt, in dem diese schreckliche Tat passiert ist. Ein mulmiges Gefühl habe ihn, seine Frau und seine damals 3 Jahre alte Tochter in den Wochen und Monaten nach der Tat zwar beschlichen, doch Angst habe er nicht gehabt. Denn wenn es die Tat eines Verrückten gewesen wäre, der zufällig in eine Wohnung des Hauses eingedrungen wäre und dort die Bewohner niedergemetzelt hätte, das hat er tatsächlich so ausgedrückt, hätte er sich gefürchtet. Doch es sei ja eine Art Beziehungstat gewesen, weil der Täter mit einer Bewohnerin der WG eben eng befreundet war. Und deshalb habe er hier keine Angst gehabt.
Also sowas hört man häufig von Hinterbliebenen oder Menschen, die in unmittelbarer Nähe vom Täter gewohnt haben. Aber Beziehungstaten, die stellen genau diese Illusion ja in Frage. Weil sie zeigen nämlich, Gewalt entsteht oft gar nicht außerhalb, sondern innerhalb sozialer Beziehungen. Täter sind meistens gar keine Monster, wie wir so schön in der Presse oft sagen, ne, oder sie betiteln, sondern letztendlich sind sie Menschen, die auch eingebettet sind in ihrem eigenen Alltag. Sie haben auch häufig Nähe, ne, und Interaktion mit anderen Menschen. Und wenn es denn eskaliert, dann entsteht das aus Dynamiken, die wir auch alle kennen. Da kann, wie gesagt, auch Kränkung involviert sein, Zurückweisung, Machtkonflikte oder auch einfach eine emotionale Überforderung. Und das ist für uns Außenstehende schwer auszuhalten, weil es ja bedeutet, die Grenze zwischen normal und gefährlich ist sehr viel durchlässiger, als wir glauben. Und das Risiko letztendlich entsteht nicht nur durch Ort oder Situation, sondern eben durch Beziehungsdynamiken, in denen wir eventuell auch stecken.
Hätte man das nicht erst recht merken müssen? Hätte man das nicht vorher merken können?
Nicht unbedingt, weil Beziehungstaten sind ja keine linearen Geschichten. Wenn wir von so einer Gewalttat hören, dann stellen wir uns so eine Eskalation oft so vor, wir haben ein Problem, dann gibt es ein Warnzeichen, vielleicht dann diese Zuspitzung und dann kommt es zu der Tat. In Wirklichkeit ist es aber, sind es eher viele alltägliche Spannungen, die in dem Täter oder der Täterin herrschen, gemischt mit normalem Verhalten. Und dann gibt es so eine klare Grenze zwischen, das ist noch okay und das ist schon gefährlich, gibt es da gar nicht mehr. Und genau das macht die Beziehungstat auch so schwer erkennbar. Und ein zweiter wichtiger Punkt, Nähe verzerrt ja auch unsere Wahrnehmung. In Beziehungen passiert was ganz Entscheidendes. Und das kennen vielleicht auch viele von uns, wir relativieren Verhalten. Also wenn der Partner oder Partnerin sich unfair uns gegenüber verhält oder vielleicht auch respektlos, dann neigen viele Menschen dazu, sozusagen, ja, so ist er halt oder so ist sie halt, ja, also da muss ich jetzt mit leben. Oder wir normalisieren dann auch Konflikte.
Machst du das? Also kennst du das von dir auch? Also weil bei mir ist es eher so, ich bin damit überhaupt nicht einverstanden. Ich werd dann sauer. Das spürt man dann auch bei mir.
Das kann ich verstehen. Ist auch gut so, dass du so bist. Ich höre das viel von meinen Followern, dass sie sich in so toxischen Dynamiken auch befinden, in denen sie sehr viel relativieren, einfach aus Selbstschutz auch. Und ich habe zum Beispiel auch Kontakt mit Menschen, die an sich einen sehr schwierigen Charakter haben. Da mache ich das auch manchmal, auch aus Selbstschutz. Einfach weil ich so ein konfliktscheuer Mensch bin. Und sonst würde ich ja jeden Tag mit der Person streiten. Und das möchte ich nicht für meinen eigenen Frieden. Also relativiere ich auch manchmal Dinge, was vielleicht auch nicht immer gesund ist, aber auch eine Art Strategie sozusagen. Und das machen viele Menschen, genauso wie Konflikte normalisieren oder Dinge jetzt interpretieren im Kontext von, wie sympathisch ist mir die Person oder wie viel Vertrauen habe ich zu der oder hat man eine gemeinsame Geschichte. Das kann ja alles beeinflussen. Und auch Nähe, vor allem in romantischen Beziehungen, kann blind machen. Nicht, weil jetzt Menschen naiv sind oder dumm sind, sondern weil eben Beziehung auch immer bedeutet, Verhalten einzuordnen und auch letztendlich zu entschärfen.
Also ich habe das vielleicht früher auch gemacht, ne, dass ich relativiert habe, aber ich habe da keine Lust mehr zu. Ne. Es kostet mich zu viel Zeit und zu viel Nerven, schwierige Charaktere in meinem Leben zu haben, wenn es irgendwie möglich ist, also in Beziehungen oder in der Familie oder so, da kann man das ja nicht, aber wenn es irgendwie möglich ist, dann sortiere ich da wirklich streng aus. Ich habe einfach keine Lust, meine Freizeit auch im Berufsleben mit Menschen zu verbringen, die mich zu viel Kraft kosten. Meine Zeit ist mir echt kostbar. Ich bin ja auch schon ein paar Jährchen älter als Sophie. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und da bin ich echt streng und fahre damit aber ganz gut.
Ja, das ist auch richtig so, dass du da aussortierst sozusagen. Das sollte auch jeder tun. Aber wie du schon sagst, bei manchen Menschen ist halt zum Beispiel jetzt ein kompletter Kontaktabbruch einfach nicht möglich. Vielleicht, weil auch Kinder involviert sind. Da wird halt immer ein Kontakt bestehen. Und da muss man dann letztendlich, wenn das eine schwierige Person ist, mit der man zu tun hat, man muss letztendlich des eigenen Friedenswillens Strategien finden, um mit diesen Menschen umzugehen, wenn man den nicht aus dem Leben aussortieren kann.
Ja klar, dann geht es irgendwie nicht anders, ne? Und dann ist es vielleicht auch ab und zu cleverer, wenn man da mal nachgibt und die Situation dann nicht noch weiter eskaliert, ne? Aber selbst bei schwierigen Charakteren im Umfeld ist es ja nicht immer zwingend so, dass das dann auch zu Gewalt führt. Sucht man denn in solchen Fällen immer nach Zeichen? Also wie erkennt man das dann, wo dann so eine Grenze erreicht ist oder wo man vorsichtig sein muss?
Also die Frage stellen sich viele, vor allem wenn man von so solchen Gewalttaten und Beziehungstaten hört. Also hätte man das früher erkennen können sozusagen? Und auch diese Frage erfüllt wieder eine wichtige Funktion, denn sie gibt uns ja auch hier wieder das Gefühl von Kontrolle, weil sie suggeriert, wenn ich jetzt aufmerksam genug bin, dann kann ich mich auch selbst schützen. Wenn ich jetzt weiß, okay, das waren die Warnzeichen, die der Täter da schon gezeigt hat, darauf werde ich jetzt in Zukunft mal achten, und so versucht man sich dann zu schützen. Aber die unbequeme Wahrheit ist, es gibt eigentlich gar keine sicheren Frühwarnsysteme für solche Eskalationen. Also selbst ein Mensch, der in seinem Leben noch nie gewalttätig war, der kann so eine Tat begehen. Es gibt nicht immer, ne, so dieses klassische Bild wie bei Jeffrey Dahmer, der auch in der Kindheit und Jugend Tiere gequält hat und schon so Warnzeichen gezeigt hat. Das gibt's tatsächlich nicht immer. Also in den meisten Fällen ist die Tat auch sozusagen eine Einzeltat. Also von außen betrachtet ist uns jemand sehr nah. Und dadurch, dass wir aber da so drinstecken als Individuum, sehen wir, ne, also du kennst das vielleicht auch, wenn du hast einen Freund oder Freundin, er oder sie ist in einer Beziehung und du als Außenstehender denkst dir, Mensch, bist du bekloppt, das ist ja voll der Hirni, mit dem du da zusammen bist, siehst du es nicht? Ja, da hatte ich nämlich letztens mit meiner Schwester drüber gesprochen. Sie hat eine Freundin, die datet gerade jemanden, und meine Schwester ist auch sehr Psychologie bewandert, interessiert sich sehr für das Thema, hat auch eine Ausbildung in diesem Bereich und hat gemeint, das ist ein ganz komischer Typ, also bei dem sollte sie eigentlich vorsichtig sein, der zeigt die und die komischen Anzeichen, Verhaltensweisen, und ihre Freundin, die ist aber irgendwie blind, sie sieht es nicht, und meine Schwester versucht dann immer so vorsichtig, sie so ein bisschen aufzuklären, hey, guck mal, da ist ein bisschen was komisch und da hat er nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Also das zeigt auch wieder, ne, als Außenstehender, wenn man nicht in dieser Nähe, Beziehung zu der Person ist, sieht man natürlich auch ganz andere Dinge, als wenn man da selbst involviert ist.
Ja, also es ist einfach total schwierig, da irgendwie eine Grenze zu finden zwischen normal, ne, und jetzt wird es aber gefährlich. Das stelle ich mir total schwierig vor.
Ja, also wenn die Grenze zwischen normal und hier wird's gefährlich ja so unscharf ist, dann fragt man sich, wo soll man denn die Grenze ziehen? Wo soll man vielleicht lieber die Beziehung verlassen? Und vor allem, was ist jetzt schon, ne, jetzt im rechtlichen Sinne auch strafbar, wenn mein Partner, Partnerin dies oder jenes tut? Und da sind viele denn auch im Unklaren.
Ja, das ist eine total nachvollziehbare Frage, die man sich stellt, die sich bestimmt auch viele Zuhörer bei uns stellen. Lass uns doch da auch mal juristisch drauf schauen.
Genau, also wenn wir das juristisch einordnen, warum ist es denn eigentlich nicht einfach immer Mord, wenn wir jetzt so eine Gewalttat haben oder auch einen Mord? Also wie unterscheidet man denn zwischen Mord und Totschlag konkret, weil häufig hört man ja dann auch, das Urteil ist Totschlag und gar nicht Mord, und das ist für viele dann total verwirrend.
Ja, das verstehe ich auch, ne? Das ist ein ganz zentraler Punkt bei uns im Strafrecht. Wir haben im deutschen Recht wirklich zwei getrennt voneinander völlig unterschiedliche Delikte, ne? Also den Totschlag und eben den Mord. Beide Delikte setzen vorsätzliches Töten voraus, aber der Unterschied liegt eben nicht in der Tatsache der Tötung, sondern in den sogenannten Mordmerkmalen. Ich hatte das in den vergangenen Folgen auch schon hier und da mal erklärt.
Also geht es gar nicht darum, wie schlimm die Tat jetzt ist, sondern eher, da müssen diese zusätzlichen Kriterien auch noch betrachtet werden.
Genau so ist es. Also der Mord ist kein gesteigerter Totschlag, sondern muss in eine rechtlich eigenständige Kategorie eingeordnet werden. Ja? Und für den Mord braucht es eben diese ganz bestimmten Mordmerkmale, zum Beispiel niedrige Beweggründe. Was sind niedrige Beweggründe? Das kann zum Beispiel Rache sein oder auch Eifersucht oder eine andere besonders verwerfliche Motivation. Oder dann gibt es Mordmerkmale, die sich an der Begehung der Tat auch orientieren, wie zum Beispiel die Heimtücke, wo es darum geht, dass jemand die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in der Situation ausgenutzt hat.
Ja, heimtückisch, das hört man ja manchmal das Wort. Also das heißt dann einfach konkret, das Opfer rechnet ja überhaupt nicht mit dem Angriff. Also hat der Täter oder Täterin heimtückisch gehandelt, ja?
Ja, so ist es. Und das ist dann eben juristisch oft umstritten, weil man eben sehr genau prüfen muss, ob wirklich in dieser konkreten Situation eine Arg- und Wehrlosigkeit vorlag. Und das ist auch ganz entscheidend, ob der Täter dann diese Situation bewusst ausgenutzt hat. Also das ist keine automatische Annahme, sondern das muss immer vom Gericht auch im Detail ganz genau festgestellt werden.
Okay, also das heißt, die ganze Einordnung, die hängt ja an sehr, sehr konkreten juristischen Details. Also nicht nur daran, was ist jetzt das Ergebnis der Tat, sondern ganz viele kleine Details, die da eigentlich mit reinspielen.
Ja, genau. Und wie ich jetzt eben schon sagte, ist der Mord eben kein besonders schlimmer Totschlag, sondern ein ganz eigener Tatbestand.
Und wie sieht's denn jetzt in unserem Fall konkret aus?
Ja, also hier in dem Fall hat das Gericht festgestellt, dass der Täter eben nicht nur vorsätzlich getötet hat, sondern auch besonders verwerflich. Berichten zufolge, und du hast es ja auch eben vorgetragen, wird ein extrem brutales Vorgehen geschildert. Gleich mehrere Straftaten, ein ganz grausamer Ablauf. Wir haben darüber gesprochen, das Durchschneiden der Halsschlagader, so dass der Kopf fast abfiel. Dann die Vergewaltigung und so weiter. Genau das deutet auf gleich zahlreiche Mordmerkmale hin. Also hier kommt Grausamkeit zum Beispiel in Frage. Und grausam ist ein Mord, wenn der Tötungsakt schlimmer ist, als es eigentlich notwendig wäre, um jemanden zu töten. Also man sagt auch, wie so eine Art Übertöten, ja. Also dem Opfer werden Schmerzen zugefügt und zusätzliche Tötungshandlungen, obwohl es eigentlich schon gereicht hätte, viel weniger zu machen. Ne? Und wenn man dann jetzt hier nach der Heimtücke fragt, dann muss man eben gucken, waren die Opfer tatsächlich überrascht und wehrlos, als der Ryan Z. die Wohnung zurückkehrte und dann das Messer gezogen hat? Oder hätten sie die Möglichkeit gehabt, sich noch zu wehren? Je nachdem kommt man dann zur Beurteilung, ob Heimtücke vorliegt oder nicht. Und ein weiteres Mordmerkmal, was hier in Betracht kommt, ist die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ja, also wenn jemand tötet, um seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen. Wir hatten hier gehört, es war auch eine Vergewaltigung im Spiel. Wir wissen nicht ganz genau, ob er getötet hat, um zu vergewaltigen, aber es ist sehr gut möglich. Was auch in Betracht kommt, ist hier die sogenannte Verdeckungs- und Ermöglichungsabsicht. Das heißt, man tötet, um eine vorhergehende Straftat, wie zum Beispiel die Vergewaltigung, zu verdecken, indem man das Opfer tötet, damit es nicht mehr aussagen kann oder so. Ne? Oder aber man tötet, um eine Straftat überhaupt erst zu ermöglichen. Man könnte daran denken, dass hier getötet wurde, um dann zu vergewaltigen. Also all das sind mögliche Mordmerkmale, die hier in Betracht gezogen sind vom Gericht.
Okay, verstehe. Aber letztendlich wissen wir es gar nicht in diesem Fall zu 100%, was jetzt genau das Mordmerkmal in diesem Fall war, oder?
Ja, da hast du recht, Sophie. Aber es reicht ja schon ein einziges Mordmerkmal, also die Verwirklichung eines einzigen Mordmerkmals, um eben dann hier wegen Mordes zu verurteilen.
Und in diesem Fall haben wir ja jetzt mehrere Opfer und nicht nur eins. Wie ist das denn eigentlich juristisch zu beurteilen? Ist das eine einzige Tat oder sind das mehrere voneinander getrennte Taten?
Ja, das ist eine wichtige und sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die sich dann die Juristen bzw. auch die Gerichte stellen müssen, weil das eben ja strafrechtlich einen großen Unterschied macht, ob es eine oder mehrere Taten sind. Also grundsätzlich schaut man darauf, ob mehrere Handlungen in einem einheitlichen Geschehen stehen oder ob es sich um mehrere voneinander getrennte Tathandlungen handelt.
Okay, also man kann jetzt nicht automatisch sagen, wir haben ein Ereignis und dann ist es auch eine Tat.
Nee, das kann man so nicht sagen, ne? Denn wenn eine Handlung mehrere Personen betrifft, spricht man von Tateinheit. Ne? Das ist in 52 Strafgesetzbuch geregelt. Und das bedeutet eben mehrere Rechtsverletzungen, aber eben ein einheitliches Tatgeschehen. Also ein typisches, klassisches Beispiel, ne, ist zwar jetzt nicht besonders realistisch, aber um das zu verstehen, ne, was Tateinheit ist, wenn jemand bei einem Messerangriff, also bei einer Bewegung, zwei Personen verletzt.
Okay, und wann wären es denn theoretisch mehrere Taten?
Mehrere Taten liegen dann vor, wenn der Täter wirklich getrennte Tatentschlüsse fasst oder zeitlich klar abgegrenzte Handlungen vorliegen. Und dann spricht man von Tatmehrheit, was dann wiederum in § 53 Strafgesetzbuch geregelt ist. Und die Unterscheidung zwischen Tateinheit und Tatmehrheit hat große Auswirkungen auf die Strafzumessung, weil sich die Bewertung insgesamt dadurch natürlich verschärfen kann.
Das heißt, es geht hier gar nicht mehr um die Opferzahl, wie viele Opfer gibt es, sondern um die Struktur der Handlung selbst, kann man so sagen, oder?
Ja, genau. Ne? Und genau deshalb ist das so eine spannende juristische Frage. Liegt eben eine Tat vor oder sind es mehrere Taten? Wenn ein Täter mehrere Personen nacheinander tötet, wie hier in unserem Fall, dann liegen mehrere selbstständige Morde in Tatmehrheit vor. Denn jeder einzelne Angriff, also jede einzelne Handlung, setzt einen eigenen Tatentschluss voraus. Hier ist das auch seitens des Gerichts so festgestellt worden, denn das Gericht hat hier unseren 26-jährigen Sergeant war er übrigens wegen Mordes, versuchten Totschlags, Vergewaltigung, sexueller Misshandlung und schwerer Brandstiftung verurteilt. Also ganz viele einzelne Tatentschlüsse vorausgesetzt und ihn auch eben deshalb dann entsprechend verurteilt.
Aber wie kann denn jetzt ein Gericht das juristisch überhaupt sauber bewerten? Also etwas wie Vorsatz oder jetzt einen inneren Zustand des Täters feststellen, wenn man jetzt ja am Ende nur die äußeren Umstände der Tat sieht und gar nicht, was in dem Täter vorging. Wie wird das denn da beurteilt?
Ja, das ist ein zentraler Punkt der Beweiswürdigung. Das Gericht muss diese sogenannten inneren Tatsachen feststellen, also so Dinge wie Vorsatz, Motiv oder auch eben diese eben von dir erwähnten affektiven Zustände. Das Problem dabei ist aber, diese inneren Zustände sind, ja, nachvollziehbar, ja, nicht direkt beobachtbar. Man kann sie nicht sehen und sie sind auch nicht messbar.
Genau, das macht das ja schwierig. Wie macht denn das Gericht letztendlich das überhaupt, diese inneren Zustände sichtbar?
Ja, das muss immer wieder von Einzelfall zu Einzelfall neu beurteilt werden. Und deshalb gilt im Strafprozess der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Das Gericht ist also nicht an strenge Beweisregeln gebunden, sondern muss sich jedes Mal wieder neu überzeugen und bildet dann seine Überzeugung aus diesem Inbegriff der Hauptverhandlung. Also das, was in der Hauptverhandlung festgestellt wird, da bildet sich das Gericht dann seine Meinung und sein Urteil. Und ich hatte es eben gesagt, weil man diesen inneren Zustand einer Person ja nicht direkt beweisen kann, arbeitet man mit dem sogenannten Indizienbeweis. Aber ein einzelnes Indiz reicht dabei nicht aus. Entscheidend ist immer die Gesamtschau, also eine Gesamtwürdigung aller Umstände.
Ja, Indizien, das hört man ja öfters mal, wenn man solche Fälle sich anhört. Was sind denn typische Indizien?
Ja, typische Indizien können zum Beispiel sein der konkrete Tatablauf, also ob die Handlung plötzlich oder kontrolliert wirkt oder die Wahl des Tatmittels, aber auch die Anzahl und Intensität der Einwirkungen, mögliche Vorbereitungshandlungen, aber auch das Verhalten nach der Tat, also wir nennen das Nachtatverhalten, also flüchtet jemand, leistet der Täter vielleicht dann sogar noch Hilfe oder ist er völlig gleichgültig? Und all diese möglichen Indizien werden dann in eine logische Schlusskette, in eine Indizienkette gebracht. und eine Gesamtwürdigung wird dann vorgenommen und daraus zieht das Gericht dann den Schluss, ob zum Beispiel ein Tötungsvorsatz vorliegt oder eben nicht. Also ob jemand den Tod gar nicht wirklich wollte, sondern nur billigend in Kauf genommen hat. Wichtig dabei ist aber, die Juristerei ist keine exakte Wissenschaft. Ja, also es gibt keine mathematische Formel, ne, nach denen man verurteilen kann oder nach denen man feststellen kann, ob hier eine Straftat vorliegt. Es gibt also keine mathematische Gewissheit. Das Ganze ist eine normative Überzeugungsbildung. Also das Gericht muss sich am Ende einfach sicher sein. Es muss überzeugt sein. In der Praxis heißt es dann, es darf keine vernünftigen Zweifel mehr haben. Und diese Überzeugung entsteht dann eben aus der Bewertung von diesen Indizien, Wahrscheinlichkeiten und Plausibilitäten und eben nicht aus der direkten Beobachtung, weil das Gericht war ja eben nicht dabei, ne?
Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Ja, ja, und deshalb ist es auch so anspruchsvoll, ne? Und das führt eben dazu, dass zwei unterschiedliche Gerichte einen exakt gleichen Fall völlig unterschiedlich beurteilen können, also zu einem völlig unterschiedlichen Ergebnis kommen, weil sie eben die Indizien unterschiedlich gewichtet haben, ne? Und das führt natürlich auch oft zu Unverständnis in der Bevölkerung, weil man das nicht verstehen kann. Wieso kriegt in Hamburg jemand, der zwei Menschen tötet, nicht genau die gleiche Strafe wie jemand, der in München zwei Menschen tötet? Man spricht auch von so einem Nord-Süd-Gefälle bei zum Beispiel Betäubungsmittelstraftaten, ne? Da sind die Gerichte im Norden, bei dir da oben, Sophie, deutlich weniger streng als die Gerichte in Bayern, ne? Also wenn man damit irgendwie 10 Gramm Crack in Hamburg erwischt wird, ist es völlig anders, als wenn man mit 10 Gramm Crack in München erwischt wird. Und das verstehen natürlich viele Menschen nicht, warum das so ist. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen.
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Letztens habe ich ein YouTube-Video geguckt von Tomatolix und da hat er auch mit einer Strafverteidigerin gesprochen und die hat das nämlich auch gesagt. Sie hatte da einen Mann dabei, der auch im Prozess war wegen Drogendelikte und meinte auch, ich weiß gar nicht, in welchem Bundesland sie waren, aber ja, wir haben das Glück, wir sind in diesem Bundesland und hier wird es weniger streng beurteilt, als wären wir jetzt zum Beispiel in München oder sonst wo. Das fand ich ganz interessant. Da habe ich das nämlich das erste Mal gehört. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, und so unverständlich das für uns ist, fragt man sich jetzt ja nun trotzdem, was ist denn jetzt in diesem Fall bei rausgekommen? Wie viele Jahre hat denn der Ryan Z. bekommen?
Ja, also wir haben ja gesagt, dass das Gericht ihn hier wegen Mordes verurteilt hat und Mord zieht zwingend eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich und die hat er hier natürlich auch bekommen.
Ja, ich denke, von lebenslang sind auch die meisten unserer Zuhörer wahrscheinlich ausgegangen.
Ja.
Letztendlich unbefriedigend ist es immer noch, dass man hier kein klares Motiv erkennen konnte. Auch die psychologischen Gutachter in dem Prozess konnten kein Motiv erkennen. Und wenn wir uns das jetzt alles nochmal von oben anschauen, dann sehen wir ja auf der psychologischen Seite eine mögliche Eskalation, wenn man sich das jetzt irgendwie erklären will. Vielleicht gab es irgendwie Emotionen, die er in sich hineingefressen hat oder ungesunde Beziehungsdynamiken oder auch innere Spannungen. Aber nichts davon allein ist ja ausreichend, dass das dann so kippen kann eigentlich.
Und auf der juristischen Seite sehen wir, dass das Recht eben versucht, genau diese komplexe Realität in irgendwie Kategorien zu fassen, ne? Also Mord, Totschlag, Tateinheit, Indizien, ne? Ich hatte es vorhin erklärt. Aber diese Kategorien beschreiben eben immer nur das Ergebnis, ne? Nie das ganze Geschehen dahinter.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Erkenntnis für uns alle. Wir haben Psychologie als Wissenschaft, als auch Recht, aber damit haben wir letztendlich zwar Werkzeuge, um etwas zu beurteilen, aber trotzdem keine vollständige Erklärung, also jedenfalls nicht in allen Fällen, wie jetzt in diesem Fall. Und das bedeutet auch, dass es eben Fälle gibt, die sich nicht vollständig auflösen lassen.
Ja, und trotzdem ist ja genau das die Aufgabe, nicht alles endgültig zu verstehen, sondern es so gut wie möglich einzuordnen, ohne vorschnelle Antworten zu erzwingen.
Ganz genau, und das können wir ja in diesem Fall auf jeden Fall für uns alle üben. Ja, wir dürfen hier nicht vorschnell urteilen. Wir kennen leider nicht die ganze Geschichte. Wir haben vielleicht jetzt auch kein befriedigendes Ergebnis, weil wir das Motiv nicht kennen, aber letztendlich ne, wie du schon sagst, ist das vielleicht nicht immer unsere Aufgabe, sondern eher zu versuchen, es irgendwie einzuordnen. Hast du eigentlich schon die nächste Folge rausgearbeitet oder den nächsten Fall? Weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, ich habe mir schon was rausgesucht und das wird auch ein ganz spannender Fall. Es geht auch um einen Mord und es geht um einen unschuldig Verurteilten, der ja unschuldig jahrelang für diesen Mord im Gefängnis gesessen hat.
Oh, ganz spannend. Sowas hatten wir noch gar nicht. Und da ist es dann natürlich besonders spannend, was macht das denn psychologisch mit jemandem, der unschuldig im Gefängnis sitzt? Und wie kann es überhaupt so weit kommen, juristisch gesehen? Und wie gingen die Menschen denn danach damit um? Also das Gericht, nachdem rauskam, ups, da haben wir einen Fehler gemacht. Das wird auf jeden Fall spannend.
Und so viel kann ich sagen, mit dem Obst, da haben wir einen Fehler gemacht, da tun sich die Gerichte immer schwer.
Ja, das glaube ich, weil Fehler zugeben, ja, das ist natürlich auch schwer, vor allem für so große Instanzen.
Für die hohen Herrschaften bei Gericht, die dann meinen, dass sie grundsätzlich keine Fehler machen.
Also wir sind gespannt, wie hat euch denn die Folge gefallen? Wie empfandet ihr den Fall, die Tat? Was kamen bei euch da für Gefühle oder Gedanken auf? Vielleicht habt ihr auch eine Idee, was das Motiv sein könnte. Ihr könnt es uns ja auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben.
Und wie immer, Leute, ganz wichtig, bewertet uns gerne. Schreibt uns, wenn ihr einen Fall habt, den ihr gerne mal besprochen haben wollt, schreibt ihn uns auch gerne und lasst von euch hören. Wir lesen wirklich alles. Und übrigens auch, wenn ihr Kritik habt. Wir sind durchaus kritikfähig, Sophie und
ja,
ich.
Ja, nicht so wie die Gerichte.
Genau, anders als die Gerichte.
Ja, also wir können gesund, auf eine gesunde Art und Weise mit Kritik umgehen.
Ja, genau. In diesem Sinne, Sophie, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ich mich auch.
Und euch allen bis bald.
Bis bald und eine schöne Woche.